Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Glaube, Liebe, Hoffnung, um all das und um noch viel mehr geht's im neuen Roman des amerikanischen Schriftstellers Nathan Hill. Wellness heißt seine große Liebesgeschichte, die von den Abgründen und Höhenflügen unseres zeitgenössischen Lebens und Liebens erzählt und davon, warum eine gute Geschichte fast alles bewirken kann. Gleich ist Nathan Hill mit Wellness bei uns zu Gast. Im Chicago der frühen 1990er Jahre beginnt der neue Roman von Nathan Hill, Wellness, eine großartige, sehr unterhaltsame Liebesgeschichte und zugleich auch eine scharfsinnige, ironische Analyse des Zeitgeists. Nathan Hill war auch mit seinem ersten international erfolgreichen Roman Geister bei uns in der Lesart zu Gast. Das war 2016, direkt nach der Nacht, in der Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten gewählt worden war. Ich freue mich, jetzt wieder mit Nathan Hill sprechen zu können. Er ist uns aus seinem Wohnort Naples in Florida zugeschaltet. Hello, welcome, Mr. Hill. Nice to hear you.
Thank you so much for having me back.
Ihr Roman beginnt ja mit einer, wie ich finde, wunderbaren Szene im Jahr 1993 in Chicago. Die beiden Hauptfiguren Jack und Elizabeth sind noch sehr jung. Sie leben in Wohnungen, die einander gegenüberliegen und beobachten sich gegenseitig, ohne davon zu wissen. Wenn es bei dem einen dunkel ist, ist die Bühne quasi auf der anderen Seite eröffnet. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
That first chapter was written about 20 years ago. I wrote it after I first moved to New York City, after I finished all my education.
Also dieses Kapitel schrieb ich eigentlich schon vor 20 Jahren. Damals war ich gerade frisch in New York angekommen, hatte alle meine Studien beendet, lebte in Queens in einem winzigen kleinen Studio, hatte nur ein einziges Fenster und schaute eben auf Backsteingebäude auf der anderen Seite. Und da kam ich auf diese Idee, was wäre, wenn zwei junge Menschen sich auf diese Art und Weise einen Winter lang irgendwie beobachten, langsam kennenlernen, sich ineinander verlieben. Und dann habe ich diese Kurzgeschichte wirklich komplett vergessen. Und erst 15 Jahre später, nachdem ich meinen ersten Roman veröffentlicht hatte und ich so auf der Suche nach einem neuen Stoff war, fiel sie mir plötzlich wieder ein. Und ich hatte das damals geschrieben, wie ich so in den 20ern war. Und nun war ich in den 40ern und dachte mir nur, diese jungen Leute waren damals wirklich sehr, sehr romantisch. Aber eigentlich belügen sie sich auch und sie denken sich Geschichten von dem anderen aus. Und dann interessierte mich das, was wäre aus denen geworden, wenn die ein Paar geblieben wären.
And it just seemed interesting to go back to that couple and see where they might have gone.
Und ich dachte dann auch, als ich mehr gelesen hatte von dem Roman, ob diese Szene nicht gewissermaßen schon so ein Bild für die ganze kommende Beziehung zwischen den beiden ist. Da ist einmal dieser Abgrund zwischen den beiden Häusern, dieses sich ein Bild vom anderen machen, Geschichten ausdenken, die gar nichts unbedingt mit der Realität zu tun haben. Ist da nicht vom ersten Moment schon alles da?
That is exactly right. And
das war auch genau der Grund, warum ich zu dieser Kurzgeschichte zurückgekehrt bin, weil da eben schon alles angelegt ist. Und als ich dann 2015, 2016 mich wieder mit diesem Stoff befasst habe, da habe ich dann schon gemerkt, dass die Realität schon etwas ist, was man nur sehr schwer definieren kann und dass sie auch in separaten Realitäten dann irgendwann leben. Aber sie hatten einmal, als sie sich kennengelernt haben, haben sie sich eben diese Bilder von dem anderen gemacht. Sie hatten diese Fantasien, wer das sein könnte. Und das waren natürlich Trugbilder in gewisser Weise, weil wenn sie sich verliebt haben, haben sie sich nicht unbedingt in den anderen oder in die andere verliebt, sondern in das Bild, was sie sich von der oder dem anderen gemacht haben. Und das war für mich wie so eine Art trojanisches Pferd, diese Voraussetzung, um dann auch von den kulturellen und politischen Umwälzungen zu erzählen und von den größeren Sorgen und Themen, die ich anhand dieser beiden dann ausdrücken konnte.
For allowing me to think about and talk about some of the larger concerns I was having at the time.
Aber es geht ja in ganz vielerlei Hinsicht darum, sich Bilder von etwas zu machen, ums Sehen, ums Geschichten erzählen. Wir können uns ja mal die Figuren etwas genauer anschauen. Jack zum Beispiel, er ist Künstler, Fotograf, aber er hat am Anfang einen recht großen Erfolg und dann startet er aber nie so richtig durch. Warum wird das nichts bei ihm, wo er so talentiert ist?
Jack is, I guess you could say, artistically and personally, he is stuck.
Jack ist stecken geblieben. Der ist einfach in seiner Vergangenheit stecken geblieben und als Künstler, als Fotograf und er klebt an etwas in seiner Vergangenheit, was ich hier nicht verraten will, das wäre ein Spoiler, aber er kommt davon irgendwo nicht los und in den 90er Jahren hat er abstrakte Fotografie gelernt und hat sich dann aber künstlerisch einfach nicht mehr weiterentwickelt und ähnlich ist es auch mit seiner Heirat. Er hat Elizabeth kennengelernt, er hat sich Hals über Kopf in sie verliebt, Aber eigentlich will er gar nichts in seinem Leben verändern, weder künstlerisch noch privat. Und er hat sein ganzes Leben wie hinter so einem Glasrahmen versteckt und will eigentlich, dass alles so bleibt. Aber wir wissen, dass nichts immer so bleibt, wie man es möchte und dass sich eben wirklich auch alles verändert.
And his relationship and sort of put them under glass and try to hold on to them so tightly that they never change. But of course, that's impossible. Everything changes.
Jetzt sind ja im Roman auch tatsächlich Fotos den Kapiteln vorangestellt. Sind die quasi von Jack? Sind sie da in seine Haut geschlüpft oder fotografieren sie auch einfach gern?
Oh, I've been an amateur photographer for a very long time and in order to accurately...
Ich bin selber Amateurfotograf, also ich mache schon gern Fotos. Und dann habe ich mir einfach gedacht, um sozusagen das mit auszudrücken, was Jack künstlerisch bedeutet, also was er für Fotos macht, habe ich dann einfach versucht, ich versuche einfach so eine ähnlichen Fotos zu machen. Und das ist ein ganz besonderer Prozess, das nennt sich Chemograph. Das heißt, das ist ein Bild, was weniger von der Belichtung lebt, sondern eher von dem chemischen Prozess. Also habe ich mir in meiner Garage eine Dunkelkammer eingerichtet und habe eben versucht, solche Bilder zu rekreieren, wie Jack sie auch hätte machen können. Und einige sind erstaunlicherweise sehr schön geworden, sodass ich mir gesagt habe, warum sollte ich sie eigentlich nicht benutzen? Warum sollte ich sie nicht jedem Kapitel so ein bisschen voranstellen, dass das für den Leser vielleicht auch ganz unterhaltsam sein könnte?
I thought it would just be a fun thing for readers to find.
Das ist es auf jeden Fall. Wir können uns ja auch mal die andere Figur noch anschauen. Elizabeth, die Frau, in die Jack sich verliebt. Sie fängt Anfang der 90er Jahre schon an, für ein Forschungsinstitut zu arbeiten, das die Wirkung von Placebos erforscht. Später übernimmt sie das dann und macht daraus ein florierendes Geschäft, das eigentlich ja mit den Defiziten und Wünschen der Menschen arbeitet. Als ich das gelesen habe, da habe ich mich gewundert, dass es sowas nicht längst gibt, weil die Idee ist ja wirklich bestechend, Menschen mit Geschichten sozusagen zu heilen. Wie sind Sie darauf gekommen?
It doesn't officially exist in reality, but I feel like a lot of companies, especially the companies who make...
Naja, offiziell existiert es nicht, aber sind nicht viele Hersteller von Wellness-Produkten irgendwie, machen die nicht irgendwie das, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut? Also ich habe mich wirklich für Placebos interessiert, nicht nur im biologischen Sinn, sondern vor allen Dingen auch im historischen Sinn. Es ist ja ein Wort, was aus dem Lateinischen kommt und was ja nichts anderes heißt als ich will gefallen oder ich sollte gefallen. Und das fing wirklich damit an, dass man im Mittelalter bei Beerdigungen professionelle Menschen bezahlt hat, damit sie da rumheulen auf irgendwelchen Beerdigungen und groß trauern, also professionelle Trauernde. So fing das mit diesen Placebos an. Und dann geht es wirklich immer darum, man will dem anderen gefallen. Man will der Welt gefallen. Und das ist natürlich auch irgendwo fake, weil einerseits verbiegen sie sich, um dem anderen zu gefallen, um ihren Ehepartner zu gefallen, um den Leuten um sie herum zu gefallen, um gewisse politische und soziale Standards einzuleiten, aber es ist, um politische und gesellschaftliche Standards zu befriedigen in gewisser Weise. Aber natürlich funktioniert das nicht und diese ganze Welt bricht zusammen und darum geht es im Roman.
The thing that happens in the novel is that these pleasing exteriors are finally crumbling.
Unser Gast ist heute der amerikanische Schriftsteller Nathan Hill mit seinem neuen Roman Wellness. Und wir haben gerade schon über die Kraft von Placebos, also von Geschichten, an die man glauben muss, damit sie funktionieren, gesprochen. Und mir hat sehr gefallen, Nathan Hill, als ihre Figur Elizabeth an einer Stelle denkt, dass das Schönste an ihrer Arbeit war, sich die alternativen Wahrheiten auszudenken. Und das lassen Sie sie denken. Anfang der 90er, also lange vor Trump und Fake News. Sehen Sie denn in dieser Zeit den Ursprung unseres Zeitgeists?
I know that I started thinking about it before Trump came along. I remember having a fight with a good friend of mine. He was spending a lot of money on certain wellness practices that I found very dubious.
Also das war schon etwas, mit dem ich mich beschäftigt habe, lange bevor Trump an die Macht gekommen ist. Weil ich hatte wirklich einen guten Freund und der benutzte sehr viele Wellness-Produkte, gab auch sehr viel Geld dafür aus, damit es ihm besser geht. Und ich fand es eigentlich schade und sagte ihm, aber die Sachen sind doch gar nicht echt, also das funktioniert doch gar nicht, das sind doch Fake-Produkte. Und er sagte, das ist doch mir egal, solange es mir besser geht. Und das brachte mich natürlich zum Nachdenken, weil ich mir sagte, na wer bin ich denn, um jetzt über ihn zu urteilen? Aber das brachte mich dann dazu, dass ich mir gesagt habe, was spielen Placebos Placebos oder fragwürdige Wellness-Produkte für eine Rolle? Und ist Politik nichts anderes als ein großer Placebo, dass Politiker oder Parteien ein gewisses Narrativ über ein Land haben und uns eine gewisse Story von einem Land verkaufen, wie sie es sehen, eine schöne Geschichte, und dass man für die schöne Geschichte wählt und nicht unbedingt für die Politiker, die diese Geschichte verkaufen? Also es war schon lange vor Trump, dass ich mich damit beschäftigt habe.
And put it right in front of our faces. But yes, it was something I was thinking about before.
Und ist nicht diese Idee, dass es vor allem eine gute Geschichte braucht, um jemanden zu heilen, aber auch um jemanden zu lieben, ist das nicht sowas wie der Glutkern Ihres Romans? Alles ist eine Frage des Glaubens sozusagen?
I think that's absolutely right, and I think what I discovered.
Das stimmt natürlich, dass das der Kern dieser Geschichte ist, und ich habe wirklich sehr viel recherchiert für dieses Buch. Wir leben wirklich von Geschichten, an die wir glauben, aber als Menschen sind wir eben fehlbar. Und auf der anderen Seite sehen wir uns auch nach einer gewissen Sicherheit. Und uns ist Sicherheit letztendlich lieber als Unsicherheit. Das heißt, diese Geschichten, an die wir so gerne glauben, müssen entweder neu geschrieben werden oder aber weiterentwickelt werden oder aber sie sind schlicht falsch. Und in diesem Buch, da geht es eben darum, dass ich den Leuten sage, ihr könnt an diese Geschichten glauben, wenn ihr das wollt, aber vergesst nicht, neugierig zu bleiben und tut das mit einer gewissen Demut.
Der Roman ist ja auch wie so eine Studie, wie so eine Beziehung quasi ihren Gründungsmythos aufstellt, aber dann eben auch den Glauben an die eigene Geschichte offenbar verliert. Die beiden werden sich fremd, und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich unausweichlich? Ist das der Lauf der Liebe?
I think that the problem with Jack and Elizabeth, and maybe it's a problem with a lot of other couples.
Das Problem zwischen Jack und Elizabeth ist einfach, dass sie an gewisse Versionen von sich glauben, die sie mal waren, an gewisse Stationen aus ihrem Leben, an denen sie festhalten und an denen sie fast festkleben. Und das ist etwas, was uns alle betrifft. Wenn ich mich mit meiner Frau streite, bin ich einerseits im Hier und Jetzt, andererseits bin ich ein 4-jähriger Junge, der über irgendetwas verletzt ist, über das er noch nicht hinweggekommen ist. Und ich glaube, wir tragen alle so ein bisschen etwas in uns, dass wir an gewissen Versionen von uns festhalten möchten, die sich aber längst überlebt haben. Und das ist eben auch das Problem von Jack und Elizabeth, dass sie einfach zusammenwachsen müssen. Also sie müssen das überwinden, und das fällt ihnen natürlich sehr schwer. Aber ich glaube, das ist ein Problem, was sehr viele Paare wirklich haben.
As a couple, and they're finding it hard to do that. And yeah, I think a lot of people face a similar dilemma.
Es taucht ja dann im Lauf des Romans ein Pärchen auf, die machen das anders. Kate und Kyle heißen die, die führen so eine offene Beziehung mit wechselnden Sexpartnern, und die erklären wortreich, das fühlt sich an wie eine große Familie. Das klingt gut, wenn man das liest, und ich habe mich gefragt, warum halten wir eigentlich so scheinbar unbeirrt fest an der Idee der Kleinfamilie und der monogamen Ehe, weil da vielleicht so viele konservative oder auch religiöse Hardliner dahinter stecken? Ist das so ein Punkt, wo das Private wirklich auch noch mal politisch wird?
That is a very good question. I think, yeah, it's tradition, it's religion.
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, es hat natürlich etwas mit Tradition zu tun, natürlich auch was mit Religion. Aber dieses Versprechen, was wir uns machen, wenn wir heiraten, bis dass der Tod uns scheidet oder dass unsere Liebe möge ewig währen, das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Das ist doch ein sehr schöner Gedanke und ein sehr schönes Gefühl, dass man für immer geliebt wird. Und dann ist es bei einer offenen Beziehung, das ist dann schon irgendwie was anderes. Aber das hat mich auch nachdenklich gemacht, und ich fand das auch eine spannende Erweiterung, weil ich selber als Heterosexueller, der an diese Sachen irgendwo auch geglaubt hat, sehe natürlich auch, dass das auch so eine romantische Geschichte ist, die man sich dabei erzählt. Das ist ein sehr romantisches Narrativ. Und andere Paare, und deswegen gibt es eben Kate und Kyle, die versuchen mit sehr viel Sorgfalt dieses Problem vielleicht anders zu lösen und andere Geschichten und vor allen Dingen auch neue Geschichten zu schreiben. Und das fand ich dann interessant. Und Jack und Elizabeth, die da merken, dass ihre Ehe nicht mehr funktioniert und dass sie Probleme in der Ehe haben, werden dann mit dieser neuen Subkultur eben konfrontiert und hinterfragen dadurch dann eben auch ihre eigene Beziehung.
Forces them to think about how they've been practicing their own relationship.
Nathan Hill, Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie sehr viel recherchiert haben für diesen Roman. Und ich musste sehr lachen bei einer meiner Lieblingsszenen. Da ist Elizabeth ganz verzweifelt, weil ihr Sohn Toby mit zwei scheinbar nur Käsemakaroni essen will. Und sie liest ganz, ganz viele Studien und hat zu jeder seiner Regungen fällt ihr etwas ein, eine wissenschaftliche Erkenntnis. Da habe ich mich gefragt, warum sind wir eigentlich so ratlos geworden, was den Umgang miteinander betrifft? Die Liebe, die Erziehung, woher kommt das?
I think that, you know, people can obviously be misled by information that's false.
Naja, es kann auch einen Overkill an Informationen geben und der hat dann fast einen ähnlichen Effekt wie Fake News. Also hier im Buch ist es ja so, dass Jack ein Opfer auch wird, weil er online Kumpel hat, die ihm falsche Fitness-Sachen erzählen oder falsche Fitness-Tipps geben. Sein Vater wird das Opfer von einer wirklich orchestrierten Desinformationskampagne, die auch politische Hintergründe hat. Und Elizabeth dagegen, sie versucht die ganze Zeit eben Wahrheiten zu finden, aber macht es einfach zu viel. Und wenn es dann zu diesem Overkill an Informationen kommt, dann ist sie auch eben komplett verloren. Und genau das wollte ich eigentlich in diesem Kapitel aufzeigen.
So overwhelmed by all this true information that she no longer knows what to do.
Nathan Hill, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, ich habe es schon am Anfang gesagt, da ging es um Ihren Roman Geister, aber das war auch eben nach der Nacht, in der Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden war und Ihnen war die Fassungslosigkeit wirklich anzumerken. Jetzt sprechen wir wieder im Wahljahr. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn da drauf?
Yeah. First of all, I remember our first conversation very well, and I tell the story often about how I woke up.
Ja, also ich werde das auch nie vergessen. Ich erzähle das auch immer wieder Freunden, dass ich aufwachte. Trump hatte gewonnen. 30 Minuten später musste ich im Radio plötzlich dazu Stellung nehmen, und ich war wirklich noch total geschockt und konnte das auch noch gar nicht so richtig fassen. Aber nun sind ja ein paar Jahre vergangen, und demnächst werden die Republikaner ihre ersten Primaries machen, und egal was passiert. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen ruhiger geworden bin, dass ich auch mental ein bisschen mehr vorbereitet bin auf solche Situationen.
I'm much more prepared mentally than I was back in 2016.
Wir können es ja dann überprüfen und wieder miteinander sprechen, Mr. Hill.
Sounds good. Okay. We'll speak again in November and see
okay.
What happens.
We have an appointment. Dankeschön für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Thank you very much for talking to us. It was a pleasure.
Yeah, thank you for the very thoughtful questions. I really appreciate it.
Vielen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann, und der neue Roman von Nathan Hill ist unter dem Titel Wellness erschienen. Aus dem Englischen übersetzt haben ihn Stefan Kleiner und Dirk van Gunsteren, und erschienen ist er bei Piper. 736 Seiten, kosten 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Landleben, das ist ja in Wirklichkeit nicht immer so idyllisch, wie es bestimmte Hochglanzmagazine zeigen. Das sieht man nicht nur an den protestierenden Bauern. Auch die Literatur hat sich immer wieder mit den Abgründen der Provinz beschäftigt. Der französische Schriftsteller Laurent Mauvignier hat jetzt eine Art Dorfthriller geschrieben. Geschichten der Nacht heißt sein Roman, und Katharina Teutsch hat das Buch gelesen. Diese Geschichte, ich habe schon gesagt, die spielt irgendwie auf dem platten Land in Frankreich, in der sogenannten France Profond, habe ich gelesen. Was ist das für eine Gegend? Also an was für einem Ort spielt der Roman?
Ja, also Zeit und Ort der Handlung, das ist ganz übersichtlich gestaltet in diesem Roman von Laurent Mauvignier. Eine Kleinfamilie, Vater Patrice, Mutter Marion, Töchterchen Ida, die ist 12 Jahre alt. Die wohnen irgendwo in der tiefsten französischen Provinz, das wird gar nicht näher bezeichnet, auf dem Bauernhof, auf dem Patrice auch aufgewachsen ist. Der Bauernhof, der ist Teil eines Weilers. Also ich musste das selbst irgendwie nochmal nachrecherchieren. Das ist so ein Fleckchen Zivilisation, eins unter der Siedlung, also eine Stufe unter einer Siedlung. Und dieser Weiler, der besteht aus drei Häusern. Eins ist unbewohnt. Im anderen wohnt so eine alte, einzelgängerische Malerin, die früher in der Pariser Kunstszene unterwegs war und sich so zurückgezogen hat. Und im dritten Haus, da wohnt Patrice mit Tochter und Frau. Und diese Frau, also diese Marion, die kommt diesem etwas dicklichen, behäbigen, gutmütigen Bauern Patrice eigentlich die ganze Zeit viel zu schön für sich vor. Er selbst hat das Gefühl, das geht eigentlich nicht so mit rechten Dingen zu, dass sie sich ausgerechnet ihn ausgesucht hat. Und das ist erstmal so die Ausgangslage, der Anfangsverdacht, der einen dann über die nächsten 500 Seiten trägt.
Das ist ja ganz schön lang. Wie schafft er das denn? Das klingt jetzt nicht so, als ob da gleich irre viel los ist. Wie schafft er es da, sie so bei der Stange zu halten?
Ja, Sie haben ja eben in der Einführung gesagt, es ist ein Dorfthriller. Ich würde noch hinzufügen, das ist so eine Art meditativer Thriller. Denn man braucht tatsächlich mehr als 300 Seiten, um überhaupt etwas Spannendes zu lesen. Und selbst wenn man weiß, dass etwas passiert oder was passiert, dann dauert es nochmal weitere 200 Seiten, bis dann so die Auflösung oder die Pointe sich zeigt. Also was passiert? Um es kurz zu sagen, drei Männer stehen plötzlich vor dem Bauernhof. Sie erstechen den Hund der Malerin, verschaffen sich Zugang zu ihrem Haus. Und als nächstes gibt es dann so eine Art Geiselnahme. Der eine Mann, der Bag genannt wird, das ist ein Spitzname, was Stotterer heißt, der hat den Auftrag, Christine, also die Malerin, mit dem Messer in Schach zu halten. Und die anderen beiden Männer, die setzen sich ganz selbstverständlich bei Patrice und Marion an die Festtafel. Es ist nämlich Marions 40. Geburtstag und den haben die drei Männer mit Bedacht für ihren ungebetenen Besuch ausgewählt. Und wie Laurent Mauvignier diese Atmosphäre von Bedrohung jetzt aufbaut und inszeniert, indem er detailliert beschreibt, wer sich wie und mit welcher Energie durch den Raum bewegt, das erzeugt so einen ganz tollen Sog. Man will einfach wissen, was hier gespielt wird.
Und steckt denn da auch sozusagen so eine tiefere Wahrheit oder eine große Pointe drin, auf die das Ganze so hinsteuert?
Das würde ich schon so sehen, aber man begreift die Pointe tatsächlich wirklich erst auf den allerletzten Seiten. Und dann gräbt sie sich aber gleich ganz tief ein. Also ich darf bei so einem Buch natürlich jetzt nicht die Handlung verraten, aber so viel kann ich vielleicht sagen. Es geht um männliche Tyrannei in Verbindung mit archaischen Besitzansprüchen an Frauen. Es geht um pathologische, aber auch gesellschaftlich produzierte männliche Gewalt gegen Frauen. Jeder, also auch Patrice, der seine Marion wirklich liebt und ja ein gutmütiger Typ ist, hat hier in diesem Roman seinen eigenen inneren Kampf auszutragen. Und Mauvignier schält nach und nach heraus, warum das so ist. Allerdings ohne für alles dann abschließende Erklärungen zu finden. Und das unterscheidet diesen Roman für mich jedenfalls von den handelsüblichen Psychothrillern, wo dann am Ende fein säuberlich zwischen Opfern und Tätern unterschieden oder sortiert wird.
Aber das ist ja ein ziemlich präsentes Thema, würde ich mal sagen, gerade in der französischen Literatur, so sexuelle Gewalt gegen Frauen, also zumindest seit MeToo oder aktuell jetzt auch wieder mit dem Schauspieler Gérard Depardieu. Hatten Sie den Eindruck, dass der Autor da so ein bisschen auf so einen fahrenden Zug oder auf einen Trend aufspringt?
Ja, das wäre, glaube ich, zu negativ gesagt. Also die Franzosen und vor allen Dingen der französische Kulturbetrieb hat da, glaube ich, tatsächlich einiges aufzuräumen im Moment. Es ist tatsächlich so, dass die französische Literaturszene seit vielen Jahren über Missbrauch und über das Selbstverständnis vor allem der Männer des Kulturbetriebs nachdenkt. Also Vanessa Springora hat vor 4 oder 5 Jahren, glaube ich, das Buch Die Einwilligung geschrieben über den realen Missbrauchsfall um den französischen Starautor Gabriel Matzneff, der in den 80er Jahren ganz offen seine pädophilen Neigungen ausgelebt hat und auch eben vor den Augen der damaligen literarischen Szene in Frankreich. Dann ein Roman, der gerade jetzt in Frankreich große Furore macht und noch nicht übersetzt worden ist ins Deutsche, von Neige Sinon. Der handelt ebenfalls von Missbrauch, in dem Fall Missbrauch in der eigenen Familie. Und nicht zu vergessen, die französische Punk-Diva Virginie Despentes hat kürzlich einen Briefroman namens Cher Connard geschrieben, liebes Arschloch. Da geht es, um es mal so ganz platt zu sagen, um einen Mann, der in die MeToo-Krise gerät. Also das Thema bewegt die französische Literaturszene, aber Laurent Mauvignier greift ja sozusagen nur etwas auf, was irgendwie in der Luft liegt und was sich als Thema irgendwie aufdrängt. Deswegen würde ich nicht sagen, er schreibt einem Trend hinterher, sondern er greift etwas auf, was in der Luft liegt.
Und hat das Buch denn jetzt so eine reine Thriller-Qualität oder da ist das schon auch darüber hinausgehend über dieses, was das Genre so bedient?
Ja, wie gesagt, Mauvignier leiht sich die Techniken des Thrillers. Er macht eine Portion Noir hinein, also diese französische, typisch französische Kriminalmelancholie. Er erzählt extrem genau in schönen, langen, geschwungenen Sätzen. Er weiß, wo er hin will und er liefert eine Geschichte, die man so schnell nicht vergisst. Mich hat das Ganze aber auch ein bisschen an die existenzialistische Literatur der französischen Nachkriegszeit erinnert. Vor allen Dingen an das Stück von Sartre, Huis Clos. Das ist ein Theaterstück, das hat er, ich meine, im Jahr 1944 geschrieben. Und da steckt Sartre drei Menschen, die irgendwie alle Schuld auf sich geladen haben. vor allen Dingen Schuld an anderen Menschen, zusammen in eine Art Hölle, aus der es kein Entrinnen gibt. Und auch nicht, als sich dann irgendwann die Tür in die Freiheit öffnet. Die Hölle, das sind die anderen. Das ist so ein weltberühmter Satz, den, glaube ich, viele von uns kennen. Der stammt aus diesem Theaterstück Wie Claude von Sartre. Und mir kam es jetzt so vor, Laurent Mouvignier greift dieses literaturgeschichtliche Motiv und diesen Merksatz auf und entwickelt darin die Lebenslügen seiner Figuren zu einem gesellschaftlichen Befund über den Geschlechterkrieg, der einem dann eben noch sehr, sehr lange auch nach der Lektüre nachgeht.
Katharina Teutsch über Laurent Mouvignies Roman Geschichten der Nacht, aus dem Französischen übersetzt von Claudia Kalscheuer. 510 Seiten hat das Buch und es ist bei Mattes und Seitz erschienen für 28 Euro. Buchalarm und Abendbrotempfehlungen, Autorenlesungen und Verlagsabende, das alles gibt's regelmäßig in der Hamburger Buchhandlung Stories. Und einer der guten Buchhändlergeister, die das alles dort möglich machen, ist Frank Menden. Und ich freue mich, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Hallo, guten Morgen, Herr Menden.
Guten Morgen, Frau Gerg, ich freue mich auch sehr.
Bevor wir konkreter über das Buch sprechen, möchte ich Sie mal fragen, wie schaffen Sie es bei all diesen Events, die ich da gerade so aufgezählt habe, dann auch noch ein 700 Seiten dickes Buch zu lesen?
Das geht, wenn das Buch so gut ist, wie das, über das wir gleich sprechen werden, dann geht das ganz von selbst. Das ist das zieht einen so rein und dann verfliegt die Zeit nur so. Und Zeit muss man sich nehmen und für solche Bücher nimmt man sie sicher gerne.
Und jetzt lüften wir mal das Geheimnis, denn Sie haben tatsächlich das Buch Wellness von Nathan Hill ausgesucht, den wir ja vorhin gehört haben. Wir haben ihn im Gespräch gehabt. Ich kenne das Buch also auch und habe mich gefreut, dass Sie das ausgewählt haben und bin jetzt wirklich gespannt, warum. Was hat Ihnen an diesem Roman so gut gefallen?
Aber mir hat es einfach so gefallen, wie sie Jack und Elizabeth, diese beiden Protagonisten, gezeichnet hat. Dieses Paar, das sich eigentlich gegen alle Widerstände kennenlernt, 1993 in Chicago. Und dann, sie kommen beide aus unterschiedlichen Verhältnissen und dann sind sie zusammen und es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, wie es beginnt. Und dann sind wir jetzt plötzlich 20 Jahre später. Tja, und dann merkt man einfach, wie diese Liebe sich doch etwas erkaltet hat oder sagen wir mal der Realität gewichen ist. Und ich finde, der hat das so wunderbar beschrieben und so genau beobachtet. Und also ich finde, man kann da so viel wiedererkennen und mich hat das umgehauen, das Buch.
Mich auch. Ich fand, er wildert auch in so vielen verschiedenen Gebieten, dass man sich kaum entscheiden konnte, auf was man sich jetzt konzentriert im Gespräch, weil das Buch so reich ist, nicht? Also man lernt auch unglaublich viel, aber auf die denkbar unterhaltsamste Weise.
Auf jeden Fall. Also ich meine, es geht ja um Kunst, um Musikszene, ne? Um Immobilien sind irgendwie wichtig, Achtsamkeitsseminare und vor allem das titelgebende Institut, für das Elizabeth arbeitet, die Arbeit, die die machen, die fand ich auch extremst spannend.
Also ich sehe schon, Sie werden das Buch wahrscheinlich häufig anbieten, hoffen wir. Und hoffentlich werden es auch viele Leute lesen. Dann haben Sie einen Roman noch von Stephanie Bishop ausgesucht, Der Jahrestag. Und da habe ich mal so ein bisschen geguckt und das scheint auch ein Eheroman zu sein.
Das ist es auch tatsächlich, denn es geht um J.B. Blackwood, die ist Schriftstellerin. Sie ist gerade auf dem Gipfel ihrer Karriere, soll einen der bedeutendsten Literaturpreise verliehen bekommen. Und sie ist verheiratet mit einem älteren Mann, mit Patrick. Ist ein Kultregisseur, wirklich total verehrt und pikanterweise ihr ehemaliger Professor. Und die beiden sind auch schon länger zusammen. Auch hier machen sich erste Gebrauchsspuren in der Ehe bemerkbar. Und sie schlägt vor, zum 14. Hochzeitstag eine Kreuzfahrt zu übernehmen Richtung Japan. Und das machen sie auch. Und da scheint sich auch alles zum Guten zu führen. Und dann geht während eines Sturms Patrick über Bord. Das ist die Ausgangslage. Und man könnte jetzt sagen, okay, das klingt jetzt nach Drama, nach einer ganz schlimmen Geschichte. Und das Spannende an diesem Buch, finde ich, ist, mir fiel dann immer das Zitat von Max Frisch ein, der mal gesagt hat, jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Und genau das macht nämlich J.B. Blackwood. Sie erzählt uns ihre Sicht der Dinge. Und das ist manchmal unglaublich detailversessen. Manchmal geht sie über ganz viele Dinge einfach hinweg und man merkt, dass diese Frau es gewohnt ist, sich gegen diese Deutungshoheit von außen, weil es galt immer so dieser Spruch, ja, sie ist ja eigentlich nur so wegen ihres Mannes so berühmt geworden und so beachtet worden. Und sie musste sich das immer selber wieder zurückholen. Die Deutungshoheit nicht nur über ihr Werk, sondern auch über ihr Leben. Und man merkt, dass sie das auch in diesem Bericht, denn es ist alles aus ihrer Geschichte, aus ihrer Sicht erzählt, dass sie da uns manchmal komplett in die Irre führt, weil sie Dinge erzählen will und eben sehr, sehr viele Dinge nicht erzählen will, was auch extrem wichtig ist in diesem Buch.
Das heißt, es ist gar kein Thriller, also dieser Unfall oder die Katastrophe spielt gar nicht so eine wichtige Rolle, sondern die löst eigentlich nur was aus.
Sie löst was aus, denn man muss wissen, dass sie auch schon als Kind ihre Mutter verloren hat. Die ist auch plötzlich irgendwann verschwunden. Und das kommt natürlich wieder hoch. Im letzten Drittel hat es durchaus auch Krimi-Elemente, weil natürlich irgendwann auch die Frage auftaucht, was ist wirklich denn passiert auf diesem Schiff? Ne? Mhm. Was kann man dieser Erzählerin? Man merkt ja irgendwann im Laufe des Buches, dass man ihr eigentlich nicht wirklich irgendwas glauben kann. Man muss sich immer so selber so seine Wahrheit suchen und das macht das so unglaublich faszinierend.
Also ein klingt spannend, der Jahrestag von Stephanie Bishop, übersetzt von Katrin Rasum, bei DTV erschienen. Ein Tipp von Frank Menn und dann haben sie noch Simone ausgesucht, so heißt das Buch von Anja Reich, die war auch bei mir in der Lesart. Das ist eine sehr aufwühlende Geschichte, fand ich.
Sehr. Mich hat es auch extrem aufgewühlt. Und ich meine, es beginnt ja schon mit den Sätzen. Einen Tag vor ihrem Tod rief Simone mich noch einmal an. Das weiß ich genau, denn ich hatte keine Zeit. Und das ist schon, diese Sätze, das hat mich schon so mitgenommen. Das ist die Geschichte einer Spurensuche, einer Suche nach den Gründen, warum sich Simone, das war die bewunderte Freundin seit Teenagerzeiten von Anja Reich, mit 27 das Leben nimmt und vom Balkon ihrer Wohnung springt. Und das ist gleichzeitig aber auch eine Geschichte der DDR und der Umbruchjahre nach der Wende. Das war ja für viele, hat das ja Neuanfang bedeutet. Manche sind dagegen, sind Biografien total zusammengebrochen. Und Anja Reich geht total in die Tiefe. Sie spricht mit den Eltern, mit den Brüdern, mit alten Freundinnen und sie geht einfach dieser Frage nach, warum gerade diese junge Frau, die so vielversprechend war, der alles anscheinend leicht fiel, die so ein High Society in der DDR war, die auch nach der Wende eigentlich genauso weitergemacht, warum diese junge Frau plötzlich keinen Sinn mehr in ihrem Leben sah. Und das ist wirklich unglaublich aufwühlend, geht aber auch weit über die Frage nach dieses Persönliche hinaus. Also sie stellt so einen biografischen, gesellschaftlichen und soziologischen Zusammenhang her, setzt sich mit psychologischen Krankheiten auseinander. Man erfährt im Laufe der Recherche von Anja Reich, dass Simone an Depressionen gelitten hat. Und sie fügt das alles zu so einem Puzzle zusammen, zu so einem ganz komplexen zusammen, was uns Simone sehr, sehr nahe bringt. Und ich finde, was ich wirklich bewundere bei diesem Buch, dass man diesen psychischen Kraftakt von Anja Reich beim Schreiben auch total merkt und zwischen den Zeilen lesen kann und das trotzdem so eine hochprofessionelle Sichtweise und ja fast schon längere Reportage ist. Also mich hat das sehr bewegt und auch echt erschüttert. Und trotzdem, finde ich, geht man aus diesem Buch mit so etwas wie Hoffnung raus.
Simone, so heißt dieses Buch von Anja Reich, beim Aufbau Verlag erschienen und einer der drei Tipps von Frank Menden von der Hamburger Buchhandlung Stories. Vielen Dank, Frank Menden, für diese Empfehlungen. Alles Gute. Bis bald.
Sehr gerne, Frau Gerg, für Sie auch.
Tschüss. Auf bald. Tschüss.